SWR 2 aktuell.
Mit diesen Themen in den nächsten 25 Minuten. Die Inzidenz steigt weiter. Das reicht so alles nicht mehr, sagte noch Gesundheitsminister Spahn. Er fordert jetzt eine Testpflicht in Heimen und verschärfte Maßnahmen für Veranstaltungen. Das Kandidatenkarussell beginnt sich zu drehen. Nach Helge Braun will jetzt auch Norbert Röttgen den CDU-Vorsitz übernehmen. Und Endspurt bei der Weltklimakonferenz. Nur Blabla, wie Greta Thunberg sagt, oder doch ein Plan, um die Erderwärmung zu stoppen? Wir sprechen mit unserem Korrespondenten. Ich bin Pascal Lechler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchstwert erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilt, stieg der Wert auf genau 263,7. Binnen 24 Stunden wurden 48.640 Coronavirus-Neuinfektionen gezählt, sowie 191 neue Todesfälle. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut zur aktuellen Lage geäußert. In Berlin, Vera Wolfskamp.
Ab morgen sind wieder kostenlose Tests möglich, kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU an. Die entsprechende Verordnung unterzeichne er heute. Ab Anfang kommender Woche rechne er wieder mit einem verstärkten Angebot. Aber der geschäftsführende Minister betonte auch, mehr Tests und mehr Impfungen reichten in der aktuellen Lage nicht aus. Spahn ist dafür, den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen stärker zu beschränken. Nur für Geimpfte oder Genesene, die zusätzlich einen negativen Test vorweisen, also ein 2G-Plus-Modell.
Das ist wieder ein schwerer Schritt, ist mir sehr bewusst. Aber ich bin davon überzeugt, das ist ein Schritt, den wir gehen müssen.
Bestimmte Großveranstaltungen sollten besser abgesagt werden, sagte Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut. Es sei 11:05. In zahlreichen Landkreisen im Süden und Osten Deutschlands seien Krankenhäuser und Intensivstationen bereits an der Kapazitätsgrenze. Eine Entspannung der Lage ist laut Wieler nicht absehbar.
Andere Bundesländer sind im Moment noch nicht an diesem Punkt. Wir müssen aber davon ausgehen, dass sich die Situation überall in Deutschland weiter verschärfen wird und das ohne zusätzliche Maßnahmen auch nicht mehr aufzuhalten ist.
Deshalb ruft das Robert-Koch-Institut dazu auf, Kontakte zu beschränken, größere Zusammenkünfte drinnen zu vermeiden und sich vor Treffen mit Risikogruppen zu testen. Derzeit wird im Bundestag über ein Gesetzespaket verhandelt, das zur Eindämmung der Corona-Pandemie dienen soll. Am kommenden Donnerstag beraten zudem Bund und Länder bei einer Ministerpräsidentenkonferenz über Schutzmaßnahmen angesichts der vierten Welle.
Und aus der Bundeshauptstadt gehen wir nach Baden-Württemberg. Hier ist die 7-Tage-Inzidenz auch erneut gestiegen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts von gestern liegt sie nun bei 332,3 nach 316 am Vortag. Am höchsten lag der Wert in Baden-Württemberg demnach im Landkreis Biberach mit einem Wert von 651,2. Am niedrigsten in der Stadt Heidelberg mit 175,1. Felis Kückrikol ist meine Kollegin in der Redaktion Landespolitik. Frau Kückrikol, gibt es eine Erklärung, warum der Wert in Biberach mehr als dreimal höher ist, als in der Universitätsstadt Heidelberg?
Nicht wirklich. Der Landrat, der ist auch ein bisschen ratlos über die hohe Zahl in Biberach. Vor allem unter Schülerinnen und Schülern ist die Inzidenz ja in und um Biberach sehr, sehr hoch. Es ist aber von einem diffusen Ansteckungsgeschehen die Rede und die bezieht sich auch auf den Landkreis. Also Thema ist nicht nur die Stadt, sondern auch der Landkreis. Und da ist die Impfquote insgesamt mit etwas über 61 noch nicht so hoch.
In Baden-Württemberg gilt ja jetzt schon die Warnstufe im Rahmen dieser Corona-Verordnung des Landes mit verschiedenen Stufen. Wann kommt jetzt die nächste Stufe, die Alarmstufe? Nächste Woche schon?
Vermutlich. Die Alarmstufe kommt, wenn an zwei Werktagen hintereinander 390 Menschen auf Intensivstationen behandelt werden. Wir bewegen uns im Moment so ein bisschen vor und zurück. Vor drei Tagen wurden 356 Patientinnen und Patienten behandelt intensiv, dann 8 weniger. Gestern schließlich wieder mehr. 351 Menschen werden aktuell intensiv behandelt in Baden-Württemberg. Wir sind noch nicht bei den 390, zum Glück möchte man sagen, aber das wird vermutlich kommen und das wohl nächste Woche.
Wie geht das Land jetzt mit Großveranstaltungen um? Gestern war ja Faschingsauftakt, 11.11. Bald soll es Weihnachtsmärkte wieder geben hier und da. Wie regelt man das?
Noch ist diesbezüglich nichts abgesagt. Ministerpräsident Kretschmann hat gesagt, es wird drastische Maßnahmen geben. Und da läuft es wohl darauf hinaus, für Nicht-Geimpfte und Genesene soll bald schon eine 2G-Regel gelten. Das betrifft zum Beispiel Kultureinrichtungen, öffentliche Veranstaltungen, Sportmessen, Gastro. Ausnahmen soll es im Außenbereich geben. Aber wenn man dann zum Beispiel zum Friseur möchte, dann geht das künftig, wenn eben diese 2G-Regel in Kraft tritt, vermutlich mit der Alarmstufe, da dann eben nur noch mit einem negativen PCR-Test, wenn man nicht geimpft ist.
Die Impfzentren sind ja geschlossen, sollen auch nicht wieder geöffnet werden, aber es soll geboostert werden. Geht das mit den Hausärzten in Baden-Württemberg? Ist das netzdicht genug?
Wohl nicht, denn nicht jeder Hausarzt impft auch. Da muss man sich jeweils erkundigen. Impfen ist eine freiwillige Aktion der Hausärzte. Sie müssen das nicht. Und wir haben ja auch jetzt in der Pandemie mitbekommen, dass es ein Mehraufwand ist für die Praxen. Nachfragen. Ansonsten werden eben diese mobilen Impfteams jetzt aufgestockt. Da soll in jedem Stadt- und Landkreis ein Impfteam unterwegs sein bzw. stationiert werden. Und das kann man sich unter anderem auf der Internetseite der Landesregierung ansehen. Die heißt dranbleiben-bw.de. Und klar, die Booster Impfung, die auch Auffrischungsimpfung genannt werden kann oder genannt wird, die ist erst möglich, wenn die letzte Impfung, also der volle Impfschutz, vor 6 Monaten erreicht worden ist.
Information von meiner Kollegin Phyllis Kückrikol aus der Landespolitikredaktion in Stuttgart. Und wir gehen über den Rhein rüber nach Rheinland-Pfalz. Gestern forderte die CDU-Opposition im Mainzer Landtag von der Landesregierung, die Impfzentren wieder zu öffnen. Die sind ja geschlossen worden. Darüber wird heute beraten. Gernot Ludwig sagt Ihnen jetzt, wo Sie sonst noch in Rheinland-Pfalz eine dritte Spritze bekommen, die Boosterimpfung, die Auffrischungsimpfung.
Wer in Rheinland-Pfalz eine Auffrischungsimpfung will, der meldet sich am besten bei einem Arzt in seiner Nähe. Dem Frauenarzt zum Beispiel, dem Kinderarzt oder dem Hausarzt. Je nachdem, bei welchem Arzt man in Behandlung ist. Wer in einem größeren Unternehmen arbeitet, kann auch zum Betriebsarzt gehen. Zusätzlich bietet auch das Land Auffrischungsimpfungen an. Dafür gibt es vor allem Impfbusse. Wegen der großen Nachfrage wird ihre Zahl jetzt von 6 auf 12 verdoppelt. Außerdem gibt es ab Montag die Möglichkeit, sich auch in bestimmten Krankenhäusern impfen zu lassen. Aber Achtung, es sind nicht alle Krankenhäuser dabei und die, die mitmachen, bieten die Impfung auch oft nicht durchgehend an, einige nur an einem Tag in der Woche. Und nur einige starten am Montag, viele auch erst in 1 oder 2 Wochen. Das Ministerium selbst hatte das leider nicht so deutlich gesagt, was dazu führte, dass bei einigen Krankenhäusern das Telefon nicht mehr stillstand, weil Menschen schon Impftermine für Montag vereinbaren wollten. Darüber hinaus fordern in Rheinland-Pfalz einige Kommunen auch die geschlossenen Impfzentren wieder zu öffnen. Ob das kommt, ist allerdings unklar. Der Landesimpfkoordinator und die Kommunen beraten darüber heute in einer Videokonferenz.
Gernot Ludwig berichtete aus Mainz und gerade wird gemeldet, dass Österreich ab Sonntag wieder Hochrisikogebiet sein wird. Also wenn Sie planen, nach Österreich zu reisen, dann informieren Sie sich im Vorfeld. Soweit das Thema Corona. In den Kampf um die Nachfolge von CDU-Chef Armin Laschet kommt Bewegung. Seit vergangenen Samstag läuft die Nominierungsfrist bei der CDU für den Vorsitz der Partei. Namen kursieren schon die ganze Zeit. Jetzt sind 2 aus der Deckung gekommen. Norbert Röttgen hat sich heute Vormittag erklärt in der Bundespressekonferenz. Er versucht es ja ein zweites Mal. Norbert Röttgen.
Wenn ich nun heute und hiermit erneut meine Kandidatur für den Vorsitz der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands erkläre, dann tue ich das aus genau demselben Ansatz heraus. Der tiefen Überzeugung, dass es kein Weiter-so gibt, erst recht kein Zurück, sondern eine inhaltlich definierte Erneuerung. Die christlich-demokratische Idee für unsere Zeit muss erarbeitet werden mit den Mitgliedern und sie muss in den Wettbewerb mit den anderen Parteien gehen. Wenn ich dieses Mal kandidiere, dann aber in der Einschätzung und in der Entschlossenheit, gewählt zu werden und in der Einschätzung gewählt werden zu können.
Und Norbert Röttgen tritt nicht alleine an, er kommt mit einer Frau, darüber aber gleich mehr. Eine kleine Überraschung ist Helge Braun. Der Kanzleramtsminister hatte bereits gestern seine Bewerbung für den Parteivorsitz angekündigt. Einer breiten Öffentlichkeit dürfte Helge Braun nicht bekannt sein. Dabei ist er als Kanzleramtsminister ein Strippenzieher, koordiniert das Zusammenwirken der Ministerien beispielsweise und blickt der Kanzlerin direkt über die Schulter. Ursula Münch ist Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing und eine gute Kennerin der CDU. Wir haben vor der Sendung gesprochen. Frau Münch, was soll die Kandidatur von Braun? Steckt da Merkel dahinter oder wer auch immer?
Das kommt immer darauf an, wen man fragt. Also Helge Braun würde sicherlich sagen, da steckt vor allem er selbst dahinter. Er wird natürlich versuchen, auch auf seinen Landesverband Hessen zu verweisen, von dem man noch gar nicht weiß, ob er wirklich der Landesverband so begeistert von dieser Idee ist. Aber natürlich ganz viele haben die Vermutung, allen voran Friedrich Merz, der vor allem hat die Vermutung, dass da dann doch die Bundeskanzlerin, die geschäftsführende Bundeskanzlerin dahinter stecke, dass es ihr darum gehe, erneut zu versuchen, Friedrich Merz zu verhindern und dass sie aus diesem Grund Helge Braun gebeten habe, zu kandidieren. Das ist die Lesart von Friedrich Merz.
Und wie ist Ihre Lesart, Frau Münch? Was denken Sie? Steckt da wirklich Frau Merkel dahinter?
Also man könnte jetzt schon tatsächlich den Eindruck haben, dass man sich auf die Suche begeben hat, dass sich Angela Merkel und das Umfeld um Merkel auf die Suche nach jemand begeben hat, der tatsächlich vielleicht doch unter so diese Linie und diesen Kurs von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende den verlängern kann. Und inhaltlich könnte man sagen, da wäre Norbert Röttgen ja eigentlich auch gar kein schlechter. Aber mit Norbert Röttgen hat sich die Kanzlerin schon früh überworfen. Das ist seit seiner Entlassung kein gutes Verhältnis mehr. Also insofern, ich würde mich nicht wundern, wenn da tatsächlich der Kreis Merkel und Co. dahinter steckt, was ja jetzt nichts Verwerfliches ist. Nur, man muss natürlich sich schon vor Augen führen, was das Interessante ist, dieser Versuch, also nun Friedrich Merz auf Teufel komm raus zu verhindern. Und wenn sich eine Partei dann in solche Lager verkämpft, das spricht nicht unbedingt für die Stimmung innerhalb der Partei.
Dann kommen wir gleich mal auf den Friedrich Merz zu sprechen. Der will es jetzt ein drittes Mal versuchen. Ist das eine gute Idee?
Er denkt sich, aller guten Dinge sind drei und vor allem dieses Mal hat er ja nun wirklich bessere Chancen. Auch hier ist es wieder so eine Betrachtungsfrage. Friedrich Merz sagt, ich bin der Mann der Basis, ich bin der Mann der Mitglieder und ich bin auch derjenige, der bei den Wählern gut ankommt. Ich sage jetzt ausdrücklich die männliche Form. Und damit kann er sich natürlich, er kann das empirisch durchaus daraus begründen, dass er sagt, bei den Delegiertenparteitagen, das sei das Establishment der Partei, das ist ja seine Sicht auf die Dinge. Und aus dem Grund, nachdem man sich jetzt entschieden hat, dass man im Grunde weggeht von diesem repräsentativ-demokratischen Weg, einen Kandidaten zu finden oder den Vorsitzenden zu finden. Und es ist jetzt eigentlich schon fast ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet Markus Söder und Merz, die können überhaupt nicht miteinander, aber dass es im Grunde eigentlich diesen Stimmungsmache aus Bayern zu verdanken ist, dass jetzt im Grunde dieser Mitgliederentscheid in der CDU sich durchsetzt. Und da hat tatsächlich Friedrich Merz deutlich bessere Chancen als bei den beiden ersten Wahlgängen, als es darum ging, die Delegierten der Partei zu überzeugen.
Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, er hat noch nicht offiziell seinen Hut in den Ring geworfen. Sie sagen,
er hat aber noch ein paar Tage Zeit, bis 10. November hat er noch Zeit.
Genau, bis Mittwoch nächster Woche. Jetzt ist da noch einer, der hat seinen Hut heute in den Ring geworfen, Norbert Röttgen. Er tritt ein zweites Mal an. Er tritt mit einer Frau an, Franziska Hoppermann. Die soll dann seine Generalsekretärin werden. Die CDU hat ja, sage ich mal, gelinde gesagt, ein Frauenproblem. Frauen sind unterrepräsentiert. Ist das ein schlauer Schachzug? Er hatte auch das letzte Mal bei der Kandidatur ja schon eine Frau im Schlepptau. Wie gesagt, ist das ein guter Schachzug?
Also zumindest ist es etwas, woraus sich schließen lässt, dass Röttgen dieses Thema uns fehlen die Frauen aus Sicht der CDU, dass er das aufgreift und dass er es wieder nicht nur mit einem Bekenntnis aufgreift und auch nicht mit dem Hinweis auf die Ehefrau, wie das Herr Merz bei seiner Rede auf dem Parteitag getan hat, sondern indem er tatsächlich einen Namen vorschlägt. Frau Hoppermann ist neu gewählte Bundestagsabgeordnete aus Hamburg, hat aber viel Erfahrung im Kommunalpolitischen und hat Amtsleitungserfahrung. Also das ist an für sich eine gute Idee. Ich war da jetzt ganz beeindruckt davon, dass es Röttgen gelungen ist, relativ schnell da einen Namen benennen zu können. Aber eins muss man sich natürlich auch vor Augen führen. Bei diesem Mitgliederentscheid wird es jetzt nicht darum gehen, wer wird die Generalsekretärin, sondern es geht darum, wer wird Parteivorsitzender. Also insofern ist es eigentlich nur eine zusätzliche Note, die da Röttgen hineinbringt. Entschieden wird nach anderen Kriterien von den Mitgliedern.
Helge Braun und Norbert Röttgen wollen die CDU-Führung übernehmen. Ich sprach mit Ursula Münch. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing und eine gute Kennerin der CDU. Heute ist offiziell der letzte Tag der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen, denn ein Durchbruch, der diesen Namen verdienen würde, steht noch aus. Nur Blabla hatte Klimaaktivistin Greta Thunberg in der vergangenen Woche den Konferenzteilnehmern vorgehalten. Der deutsche Delegationsleiter, der Staatssekretär im Bundesumweltministerium Flassbart, entgegnete heute Morgen im Deutschlandfunk.
Also ich will ja überhaupt gar nicht streiten, dass die jungen Leute ordentlich Druck machen müssen, dass sie das drastisch ausrücken sollen. Und meinetwegen können sie auch bla 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 sagen. Aber wenn sie sagen, alles ist bla bla bla, dann finde ich, ist das auch für eine junge Bewegung, eine kritische Bewegung, zu wenig differenziert. Es gibt eben sehr unterschiedliche Akteure bei sehr unterschiedlichen Themen. Und ich glaube, die Differenziertheit, die würde der gesamten Debatte auch auf der Straße gut tun.
Sagt Staatssekretär Flassbart. Er will morgen eigentlich abreisen. Er hat heute Morgen aber gesagt, dass er schon Vorkehrungen getroffen habe, falls die Konferenz verlängert würde. Christoph Prössl ist unser Korrespondent vor Ort in Glasgow. Herr Prössl, kommt heute noch der große Durchbruch, der große Schritt? Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium Flassbart rechnet ja noch mit schwierigen Verhandlungen heute.
Ja, ich glaube, an der Stelle hat er recht. Das sind schwierige Gespräche. Wir sehen das daran, dass wir ja immer neue Entwürfe bekommen der Erklärungen. Und daraus ist schon ablesbar, wie langsam sich das Ganze voranbewegt. Und dass da jetzt der große Wurf dann doch noch zustande kommt, da bin ich mir nicht sicher. Das sind eher viele kleine Drehschrauben, an denen gearbeitet wird. Die eine oder andere positive Nachricht steckt da drin. Aber wenn wir 1,5 Grad als das große Ziel dieser Konferenz anlegen, dann wird dieses sicherlich eher eine Enttäuschung werden.
Und es wird auch wieder abgeschwächt. Offenbar hat man ja im Papier den Passus, wo es um den Kohleausstieg geht, deutlich zurückgefahren.
Das ist richtig und das ist wirklich ein Punkt, den man unterstreichen muss, denn in den vergangenen Tagen hat es ja Initiativen gegeben von verschiedenen Ländern auf die Kohlekraft. Da geht es zum einen um Investitionen im Ausland, aber zum anderen eben auch um die Erklärung, aus der Kohlekraft selber auszusteigen. Und damit war ja dann auch die Hoffnung verbunden worden vieler Beobachter, dass dieser Gipfel vielleicht ein Signal wenigstens aussenden könnte, nämlich, dass die Welt aus der Kohleverstromung aussteigt. Jetzt gibt es dazu einen Passus im jüngsten Vorschlag. Dort steht schneller Ausstieg. Für mich ist an der Stelle enttäuschend, dass das nicht verbunden ist mit einem festen Datum, beispielsweise 2030, wie es in anderen Papieren zu sehen war. Und dann geht es auch um die fossilen Energien insgesamt. Und dort steht auch etwas nebulös, dass uneffiziente Subventionen an der Stelle nicht mehr fließen sollen. Für mich heißt das aber, dass eben doch noch grundsätzlich Subventionen fließen können.
Atomenergie, da gab es gestern eine Initiative von Ländern, die gegen Atomenergie sind. Jetzt gibt es aber auch ganz viele Länder wie Frankreich zum Beispiel, da wird es ja auch in der EU bald einen großen Konflikt geben, die Atomenergie ja wieder einsetzen wollen, um eben den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wie wird das gesehen auf der UN-Klimakonferenz? Wie sind da die Lager? Wie groß sind die Lager da?
Ich glaube schon, dass die Atomenergie befürworten oder sogar umsetzen wollen oder auch die Pläne für wirklich den großflächigen Ausbau verkünden, dass dieses Lager eher in der Minderheit ist. Es ist eine Debatte natürlich, die hier immer wieder aufpoppt und natürlich ist die Argumentation auch altbekannt. Die einen sagen, ohne Atomkraft können wir die CO2-Ziele nicht erreichen. Die anderen argumentieren, das ist eine teure Energieform, das ist eine Energieform, wo die Risiken überhaupt nicht privatwirtschaftlich abgesichert werden können. können, wenn so ein Ding in die Luft fliegt, dann sind es immer die Staaten, die Öffentlichkeit, die dafür herhalten müssen. Und das, was gestern jetzt hier beschlossen worden ist, da geht es eigentlich ja darum, ob das als grüne Energie gelabelt werden kann auf EU-Ebene. Das hätte eben Auswirkungen politischer Natur, beispielsweise auch was die Finanzierung von Atomkraftwerken angeht. Also deswegen gab es gestern diese Initiative hier in Glasgow.
Die UN-Klimakonferenz in Glasgow geht heute zu Ende. Informationen waren das von meinem Kollegen Christoph Prössl aus Glasgow. Die Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus bleibt dramatisch, zumindest und vor allem für die tausenden Frauen, Kinder und Männer, die seit Tagen oder Wochen im Freien kampieren, von belarussischer Seite geschickt, von Polen und der EU nicht gewollt. Diesen Menschen hilft die folgende Neuigkeit nicht, aber vielleicht wenigstens denen, die noch gekommen wären. Die belarussische Fluggesellschaft Belavia wird künftig keine Staatsbürger aus dem Irak, Syrien und dem Jemen mehr von der Türkei aus nach Belarus transportieren. Man reagiere mit diesem Schritt auf eine Anordnung der türkischen Behörden. Christina Nagel berichtet.
Die Türkei hat mit einem drastischen Schritt auf die Sanktionsdrohungen der EU reagiert. Fluggesellschaften, die von der Türkei aus direkt nach Belarus fliegen, dürfen ab heute keine Staatsbürger mehr aus dem Irak, Syrien oder dem Jemen mitnehmen. Nach Turkish Airlines erklärte am Vormittag auch die belarussische Fluglinie Belavia, dass man auf Anordnung der türkischen Behörden Staatsbürger aus den betroffenen Ländern nicht mehr an Bord lasse. Die Tickets könnten zurückgegeben werden, der Preis werde erstattet. Die EU hatte angedroht, Fluggesellschaften zu sanktionieren, die im Verdacht stehen, Migranten nach Belarus zu transportieren. Unter ihnen Turkish Airlines und Aeroflot. Beide Fluglinien hatten erklärt, nichts mit der Schleusung von Migranten zu tun zu haben. Aeroflot teilte mit, dass es keine regulären und auch keine gecharterten Flüge in irakische oder syrische Städte gebe und auch nicht auf der Strecke Istanbul-Minsk. Seit Anfang Oktober, so eine Aeroflot-Sprecherin, seien 19 Passagiere aus dem Iran, dem Irak und Syrien nach Belarus gereist. Sie hätten alle ein entsprechendes Transitvisum für Russland vorweisen können.
Information von Christina Nagel. Und wir kommen zu unserem Wirtschaftsgespräch. Die Deutsche Telekom hat heute gute Zahlen vorgelegt. Die Geschäfte laufen laut Vorstandschef Tim Höttges noch besser als erwartet. Von Juli bis September ist der Umsatz auf fast 27 Milliarden Euro geklettert. Der Nettogewinn lag bei rund 900 Millionen Euro. Deshalb hat der Konzern seine Jahresprognose jetzt angehoben, zum dritten Mal in Folge. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wo hat die Telekom besonders gut verdient?
Auf beiden Seiten des Atlantiks sind die Geschäfte gut gelaufen. Die amerikanische Tochter T-Mobile US hat kürzlich ihre Prognose ebenfalls angehoben, auch wenn dort die Kosten für den Kauf und die Integration des Konkurrenten Sprint noch belasten. Und dennoch hat die US-Tochter mehr als die Hälfte zum Umsatz und zum operativen Ergebnis beigesteuert. Das zeigt, wie abhängig die Telekom von T-Mobile US ist. Aber auch in Deutschland ist der Umsatz um 2,5% auf 6 Milliarden Euro gestiegen. Der Konzern hat 90.000 neue Breitband Kunden gewonnen, im Mobilfunk weiter zugelegt und damit den positiven Trend fortgesetzt. Von der guten Geschäftsentwicklung sollen übrigens auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende je Aktie soll um 4 auf 64 Cent angehoben werden.
Die Telekom profitiert also maßgeblich auch von ihren Mobilfunkdiensten. In der Vergangenheit gab es ja immer wieder Kritik, dass die Konzerne vor allem ländliche Regionen bei der Versorgung vernachlässigen. Stichwort Funklöcher. Hat sich daran etwas geändert?
Also die Versorgung ist deutlich besser geworden in den vergangenen 10 Jahren. Laut einer heute veröffentlichten Studie vom Münchner IFO-Institut wurden in Deutschland in diesem Zeitraum mehr als 33.000 neue Mobilfunkstandorte erschlossen. Davon etwa ein Drittel in ländlichen Regionen. Natürlich nicht nur von der Telekom, sondern auch von anderen Mobilfunkanbietern. Die Experten vom Münchner IFO-Institut sprechen von einer insgesamt guten, flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet. Entsprechend zugenommen hat natürlich auch die Nutzung und das wiederum spült Geld in die Kassen der Konzerne.
Jetzt ist der Ausbau ja keine freiwillige Leistung. Die Konzerne haben sich beim Erwerb der Lizenzen dazu verpflichtet. Trotz allem gibt es immer noch weiße Flecken. Wann sind die beseitigt?
Na, trotz der Fortschritte wird es im Jahr 2024 laut Schätzungen immer noch 4.400 weiße Flecken geben, in denen maximal 2G-Empfang möglich ist. Das reicht zum Telefonieren und für eine SMS, aber viel mehr ist da nicht drin. Es wird aber zunehmend schwieriger, den Ausbau zügig voranzutreiben und neue Standorte zu erschließen, zum Teil aus topografischen Gründen. Aber immer mehr Bürger wehren sich gegen die Errichtung von Mobilfunklasten. Das sorgt für Verzögerungen und die Genehmigungsverfahren, die sind sehr lang. Das dauert im Schnitt 2 bis in Extremfällen sogar 5 Jahre, bis so ein Mobilfunkmast errichtet ist.
Schauen wir zum Schluss noch kurz auf die Börse. Wie haben die Anleger auf die guten Zahlen der Telekom reagiert?
Ja, vor allem die Aussicht auf eine höhere Dividende hat die Anleger angezogen. Die T-Aktie verteuert sich um 2,5%. Der DAX legt ebenfalls zu um 0,1% auf 16.100 Punkte.
Die Wirtschaftsinformation von Uwe Bettendorf, das war SWR 2 aktuell mit Pascal Lechler.